sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie kommst du durch diesen Januar? Wie geht's dir?
Ich komme gut durch den Januar. Ja, ich weiß auch nicht, ich kann jetzt so die weltpolitischen Ereignisse und die deutschlandpolitischen Ereignisse, das fällt jetzt halt alles so zusammen. Für mich ist jetzt nicht strafverschärfend, dass Januar ist. Ich mag den Januar, weil ich es schön finde, dass man am Anfang des Jahres so eine große Portion bekommt. So einen schönen, großen, fetten Monat, mit dem man irgendwie schon mal was machen kann. Und dass der Januar im Jahr 2025 besonders schrecklich ist,
ja.
Unter anderem mit der Inauguration der Trump-Regierung und mit dem kalkulierten Durchdrehen von Friedrich Merz. Möchte ich nicht diesem viel gehassten Monat anlassen. Ich mag diesen Monat.
Verstehe.
Dein Geburtstagsmonat.
Es ist mein Geburtstagsmonat, insofern mag ich ihn auf eine Art ja auch, aber in diesem Jahr fällt es mir echt schwer, ihn zu mögen. Ich habe schon echt ganz schön Weltschmerz und ich leide unter der Dunkelheit und ich bin total froh, dass ich Geburtstag habe in diesem Monat und so ein wirklich schönes Ereignis auf jeden Fall stattfinden wird. Und das trägt mich echt durch diesen Monat, der irgendwie auch so endlos ist. Ich habe das Gefühl, es ist schon irgendwie seit 3 Monaten Januar, aber da bin ich ja auch nicht alleine mit. Ich habe das Gefühl, es herrscht echt so eine allgemeine irgendwie sowas zwischen Verzagtheit und Verstörung.
Ich habe zum Beispiel noch nicht VG Wort gemacht, insofern bin ich dankbar, dass der Januar so lang ist.
Muss man das nicht bis zum 15. machen? Hast du nicht schon eh verkackt, mein Lieber?
Nee, ich dachte bis zum 31.
Na echt, ja. Also glaubst du, ja, also ja, wird schon stimmen. Ich habe meine VGW schon im Dezember gemacht.
Moment, ich ruhe es nochmal ganz kurz. Ach, 31. 15. Wie kommst du auf 15?
Ich weiß nicht, war das früher?
Crazy, was du für ein internalisiertes Bestrafungssystem hast. Interessant.
Keine Ahnung, ich dachte
internalisierte Fristvorverlegung.
Ja, ey. Aber ich glaube, die haben das mal geändert. Ich glaube, es war wirklich mal der 10. oder der 15. Januar. Vielleicht haben sie es aber auch geändert in den letzten Jahren. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Aber umso schöner, dass du noch eine Woche Zeit hast, um deine VGW zu erledigen.
Das geht ja auch schnell, ehrlich gesagt.
Ja, wollte gerade sagen, es war bei mir auch wirklich nur noch ein Klick und möglicherweise war es der letzte Klick, den ich jemals bei der VG Wort geleistet habe, aber mal gucken.
Was, warum, was ist los?
Naja, weil ich ja in dem Sinne nicht mehr in irgendwelchen Zeitschriften publiziere und deswegen an der an der Ausschüttung, was war das, Textrepro, wie auch immer, eigentlich nur noch dieses Jahr überhaupt partizipiert habe, weil da noch Brigitte-Kolumnen von mir erschienen sind.
Verstehe. Und
jetzt gibt es nur noch Bibliothekstantiemen.
Ja, und du hast ja auch nicht letztes Jahr 2 Bücher veröffentlicht.
Auch das, ne, stimmt. Alter, bist so ein Streber, ja. Ey. Krass.
Ich habe ja ich möchte mit dir heute über das Thema Weitermachen sprechen. Und zwar möchte ich wirklich auch mit dir darüber reden. Das wäre das Erste eigentlich gewesen, was ich dich gleich gefragt hätte. Ob du eigentlich unter den gegebenen Umständen, also du hast von Weltschmerz gesprochen und so weiter, ob es dir da eigentlich schwer fällt und wenn ja, auf welche Weise und falls ja, was tust du dagegen, weiterzumachen, also weiter zu schreiben, dich wirklich täglich an den Schreibtisch zu setzen. Jetzt, wo ich von der VG Wort erzählt habe, für mich war der Januar schon auch dahingehend interessant, dass mir klar geworden ist, dass ich auf absehbare Zeit weitermachen werde mit meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Buchautor. Mhm. Also solange man mich lässt, weil ich mir ist eigentlich diesen Monat jetzt klar geworden. Ich hätte mir das, glaube ich, schon vorher angucken können, vor Weihnachten. Ich glaube, da wollte ich es nicht so richtig wahrhaben, dass meine Fächer aus der Lehrer-Quereinstiegs, aus dem Anforderungsprofil geflogen sind und dass man in Hamburg auch nicht gerade mehr ermutigt wird. Ich habe jetzt zwar alles zusammen und ich überlege, ob ich mich trotzdem bewerbe, Aber anders als im letzten Sommer, als ich da so voller Aufbruchstimmung war, und im letzten Herbst, als ich dabei war, anzufangen, meine ganzen Unterlagen zusammenzusammeln und auch zu bekommen und zu finden und zu erstellen. Und es war irgendwie auch teilweise echt ganz befriedigend. Anders als zu der Zeit bin ich mittlerweile, glaube ich, es ist aussichtslos, und insofern mache ich so weiter wie bisher, was für mich irgendwie natürlich total toll ist, weil ich es liebe und weil ich schon auch hoffe und glaube, dass ich weiter eine Perspektive habe. Aber ich hatte mich auch mit dem Gedanken angefreundet, vielleicht zwischendurch oder sogar währenddessen, was ja sehr viele KollegInnen auch machen, was anderes zu machen. Das passiert jetzt aber erstmal nicht mehr. Also ich mache weiter.
Sehr schön, das höre ich mit Freude, und ich glaube, die allermeisten, die uns zuhören, hören es auch mit Freude, ja, dass du dein...
Die VW Wort freut sich auch,
dass du nochmal vorbeischaust Ende Januar. Und ja, wie schön, dass du weiter Buchautor Kategorie W1 bleiben wirst und nicht Lehrer wirst. Schade für Hamburgs Schülerschaft, Schülerinnenschaft, aber gut für alle anderen.
Vielleicht passiert noch ein Wunder.
Du kannst jederzeit hier in Berlin, sobald du die Stadtgrenze hier überschreitest und die Hand hebst und sagst, ich möchte Lehrer werden, wirst du sofort von so einem Sondereinsatzkommando in einen weißen Van gezerrt und in ein Referendariat gesteckt. Das, also wenn es immer noch dein Wunsch ist, lässt sich was machen.
Ja, die Love Story mit mir und Berlin ist irgendwie over. Ich weiß auch nicht.
Krass,
also,
okay, wow.
Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Harte Worte aus Ottensen.
Ja. War eine geile Zeit, ja, aber...
Ja, du, ich sehe, draußen verdunkelt sich, der Himmel über Berlin weint bittere Tränen.
Ich habe es mir irgendwie von der Seele geschrieben.
Und ich gehe raus, damit man meine Tränen nicht sieht. I do my crying in the rain.
Sag mal, apropos.
Ja, willst du noch wissen, wie es mir geht, oder hast du dir das quasi selbst beantwortet?
Ja, wie schaffst du, hast du Probleme, weiterzumachen im Moment? Also wie dieser Weltschmerz, wie wirkt der sich auf deine Berufstätigkeit, konkret aufs Schreiben aus?
Nicht so sehr, weil das Schreiben, wie ja auch schon öfter erwähnt, Struktur und Halt gibt und auf eine Art dann auch so Weltflucht ist, beziehungsweise die eine Sache, die ich halt tun kann, bei den anderen Sachen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, kann ich dann halt eine Seite schreiben, und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, irgendwie wenigstens irgendwas zu machen, und zwischendurch prokrastiniere ich dann halt weniger mit auf dem Handy rumdaddeln, sondern schreibe jetzt dann halt E-Mails an irgendwelche Abgeordnete, sie sollen gefälligst dem AfD-Verbots Prüfungsantrag irgendwie zustimmen und sowas. Also insofern beeinflusst es mein Schreiben nicht. Ich habe tatsächlich vor einer Woche mein Instagram-Profil nicht gelöscht, aber so stillgelegt und die App vom Handy entfernt. Und es sah dann so ein bisschen aus wie so ein großer Akt des politischen Widerstands gegen den Meta-Konzern. Aber es war ehrlich gesagt vor allem, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, und ich muss mich aus den Klauen des Insta-Reel-Algorithmus befreien, weil ich einfach zu viel Zeit irgendwie mir Insta-Reels, ich habe kein TikTok zum Glück, deswegen waren es für mich halt Insta-Reels, und das, ich bin zu schwach, um dem irgendwie mein Willpower entgegenzusetzen, und deswegen bin ich da jetzt erstmal raus, und es fühlt sich irgendwie ganz, ganz gut an. Facebook habe ich auch gelöscht, aber naja, so sieht es bei mir aus. Also so ein bisschen ein paar hilflose politische Aktion. Und ansonsten schreibe ich aber ganz normal weiter und versuche nicht zu sehr zu verzagen angesichts der ganzen Lage. Und bei dir?
Siehst du dich eigentlich als politische Autorin, Alena Schröder?
Nein, also ich bin ein politischer Mensch, aber ich würde mich nicht als politische Autorin bezeichnen.
Das heißt, du schreibst, würdest du sagen, dass du unpolitische Texte schreibst?
Gibt es unpolitische Texte?
Okay, also du bist eine unpolitische Autorin, oder du bist keine politische Autorin?
Sag mal so, die
du merkst, ich versuche herauszufinden, ob das Schreiben, so wie du es beschrieben hast, wirklich nur, betrifft mich genauso. Ich würde da beide Fragen sicherlich so ähnlich beantworten, ob man nicht doch auch in der Art von Text, die wir verfassen, man das mal so auf einen Nenner zu bringen versucht, ob man ob das nicht doch auch ein politisches Ausdrucksmittel oder sagen wir zumindest ein Ventil für die eigene Verfassung sein kann.
Ja, das bestimmt auch. Also es gibt ja auch diese, ich habe leider vergessen, wo ich es. Ah ja, doch, ich habe in einem YouTube-Video, über das wir bestimmt gleich noch sprechen, das du mir geschickt hast, habe ich den Ausdruck gelesen, if you can change it, feature it oder irgendwie sowas. Also ja. Wenn man irgendwas nicht ändern kann, dann soll man halt damit arbeiten. Und das ist ja vielleicht tatsächlich ein ganz gutes Mittel, um mit diesen Gefühlen irgendwie umzugehen, dass man versucht, solange das nicht irgendwie missbräuchlich ist oder indem man nicht sozusagen das Leid anderer Leute benutzt, versucht diese komplizierten Gefühle in irgendeiner Form zu verwenden für das, was man gerade schreibt. Ich glaube nicht, dass meine Texte per se komplett frei von, also unpolitisch sind. Ich glaube, das ist auch schwer, einen wirklich komplett unpolitischen Text zu verfassen. Aber die Stoßrichtungen, die sie haben, sind jetzt nicht, ich möchte aufrütteln, ich möchte eine Debatte anzetteln oder so. Ich möchte schon in allererster Linie unterhalten und dass dabei auch vielleicht hier und da sowas wie eine Haltung durchschimmert oder so. Das ist ja nochmal, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt.
Und vielleicht zum Nachdenken anregen?
Ach, ja, weiß nicht. Nee, ach, Nachdenken finde ich komplett überschätzt.
Du sprichst von Mary Robinette Cowall. Mhm. Cowall. Das ist eine amerikanische Autorin. Die hat ein Patreon, wo sie so in Videoform so Schreibseminare zu verschiedenen Themen gibt. Und ich fand es ganz interessant, dass sie geschrieben hat, hey Leute, vielen fällt es wahrscheinlich gerade schwer, ins Schreiben reinzukommen, weil es halt viele andere Sachen gibt, die einem so durch den Kopf gehen und so weiter. Und sie hat eine von ihren Lectures leider nur auf Englisch, wenn wir das in den Shownotes verlinken, die normalerweise kostenpflichtig sind, umsonst kostenfrei gestellt. Und diese Lecture heißt Barriers to Writing. Also es geht um alles, was einem am Schreiben hindert. Und ich fand das interessant. Das hat so ein bisschen, das hat mich zusammen mit zwei anderen Themen, über die ich gerne noch mit dir sprechen würde, und zumindest ganz kurz, nämlich eine Plotform aus dem ostasiatischen Raum, zu der Victoria Linea Online-Seminare anbietet, und zu so neuen Möglichkeiten, sich vielleicht als AutorInnen zu vernetzen. Irgendwie habe ich so gedacht, es ist interessant, es gibt auch so ganz gute, es gibt gerade so, also mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich gedacht habe, das deutet alles darauf hin, dass Leute auch, oder es spricht bei mir Sachen an, die damit zu tun haben, wie schreiben wir eigentlich unter diesen Bedingungen. Und genau was du sagst, sie hat eine so eine Sache, dass man die Sachen, die einen beschäftigen, so oder so irgendwie in die Story bringen kann. Sie sagt an einer Stelle, dass man halt irgendwie, wenn es so gibt ja auch so private Tragödien oder schreckliche Sachen aus dem Freundes- oder Familienkreis, die einen beschäftigen können, abgesehen von der politischen Weltlage. Und sie schreibt so ein bisschen, sie sagt, dass man die Seriennummer abfeilen muss, als ob man so eine gestohlene Waffe oder so verwendet. Ich finde es ehrlich gesagt wahnsinnig schwierig, weil ich persönlich auch eigentlich finde auf eine Art, dass ich immer wieder auch über politische Themen geschrieben habe, aber es gibt also politische Themen, die mich total beschäftigen. Jetzt zum Beispiel diese absolut ausufernde Migrationsfeindlichkeit und dieser total aggressive Rassismus, der im Mainstream nicht nur angekommen ist, sondern der jetzt einfach sozusagen so zumindest von der Lautstärke bei den politischen Parteien so Konsens zu sein scheint. Mhm. Und das sind Themen, also Migrations-, Rassismus-Themen, über die ich überhaupt nicht schreiben kann und auch nicht schreiben werde, weil ich finde, mir fehlt dazu das Werkzeug, mir fehlt dazu tatsächlich auch, obwohl ich weiß, es ist ein super Triggerpunkt, auch die Berechtigung. Mhm. Und ich habe Schwierigkeiten dann aber oft meine Wut, mein Ärger, vielleicht aber auch meine Aufbruchsstimmung, vielleicht aber auch meine Angst oder so. Ich habe schon Probleme, das in meinen Texten irgendwie unterzubringen. muss ich sagen. Es fällt mir nicht so leicht. Und ich weiß auch nicht so richtig. Hab dann schon manchmal so das Gefühl, was ich hier mache, also gerade so der Schreibprozess, ist eigentlich reine Weltflucht und es ist ganz schön entkoppelt davon, wie ich mich als politischer Mensch im Alltag verhalte, weißt du?
Ja, es ist ja auch kein Gebot, sondern nur eine Möglichkeit, aus den vielleicht komplizierten Gefühlen, die man hat, halt irgendwie ein kleines bisschen zu schöpfen. Aber das heißt ja nicht, dass man es zwingend machen muss. Aber man kann es benutzen, um in sich reinzuhören und sich genau zu überlegen, aha, okay, mir wurde das Herz gebrochen oder jemand ist gestorben oder die Welt ist so, wie sie ist. Wie genau fühlt sich das eigentlich an in mir, in meinem Körper? Was löst es in mir aus? Vielleicht auch gar nicht unbedingt die Gefühle, die man so,
ja,
die man so erwartet hätte. Es ist ja auch manchmal so, dass man Dinge fühlt, von denen man vorher gar nicht so gedacht hätte, dass man sie dann so fühlen würde. Und ich finde schon, dass man daraus ein bisschen schöpfen kann, wenn man seinen Figuren, die vielleicht was ganz anderes erleben, also nicht exakt dasselbe, aber dass man manchmal versuchen kann, daraus so ein kleines bisschen was abzufischen für eine gelungene Beschreibung oder Formulierung oder um die Motivation nochmal zu schärfen von einer Figur oder so. Ich finde schon, dass das geht, aber ich finde auch nicht, dass es ein Gebot ist, dass man jetzt seinen ganzen Weltschmerz und Frust unbedingt in seine Texte gießen muss und dass nur so ein Text irgendwie eine auch politische Berechtigung hat. Das glaube ich nicht. Aber das meinst du auch, glaube ich, nicht.
Nee, das meine ich nicht. Das verstehe ich aber, was du meinst. Ich frage mich dann schon, ob ich nicht, ja, also ich empfinde es dann schon manchmal als Mangel, dass ich keine Ausdrucksmöglichkeit finde, über die Sachen zu schreiben, die mich eigentlich wirklich auch inhaltlich sehr beschäftigen. Klar, es gibt dann es findet sozusagen so ein Transfer statt. Also man kann über, ich schreibe jetzt auch in dem aktuellen Projekt, an dem ich gerade arbeite, schreibe ich, glaube ich, auch viel so über Machtlosigkeitsgefühle und auch die Art und Weise, wie man damit umgeht und wie Leute versuchen, sich selbst zu ermächtigen und die Kontrolle wieder zu erlangen. Das ist natürlich total, ja, das ist sozusagen so die emotionale Struktur von etwas genommen, aber es ist so, es könnte auch ein Rechtsradikaler hat die gleichen Empfindungen von Machtlosigkeit und von ich möchte mich wieder ermächtigen und so weiter. Und manchmal fehlt mir das schon und ich habe schon manchmal, also ich sage mal so, ich habe da keine Antwort drauf, beziehungsweise ich habe eine, aber ich frage mich schon oft, ob, ich sage, Alina, ich spreche es jetzt einfach aus, ich frage mich schon oft, ob man, also ich, du, vielleicht wir alle, ob man nicht doch mit dem Schreiben auch dazu beitragen muss, dass die Welt ein besserer und gerechterer Ort wird. Und da frage ich mich manchmal, ob ich das wirklich tue. Da seufzt die ganz tief.
Glaubst du das? Also glaubst du das tief in dir drin, dass Kunst dazu beiträgt, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen? Ich sage nicht zu einem schöneren Ort, definitiv zu einem schöneren Ort, aber macht sie die Welt politisch zu einem besseren Ort?
Also ich bin da wirklich total hin und her gerissen. Ich glaube, dass wir in der Folge über Schreiben in der Krise über ein Zitat gesprochen haben, was, glaube ich, von Andy Richter kommt, dass halt auch in der Krise die Keksfabrik weiter Kekse backen muss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und davon ist mir vor allem hängen geblieben, dass ich einfach wirklich oft diesen Gedanken habe, wenn ich eigentlich denke, Alter, das kann irgendwie jetzt auch nicht sein, genau, eigentlich müsste ich jetzt nochmal eine Mail an irgendeinen CDU-Abgeordneten, mit dem ich nichts zu tun habe, schreiben. Aber dann denke ich schon, die Keksfabrik muss weiter Kekse backen und die Leute wollen Kekse essen. Ich möchte auch Kekse essen im übertragenen Sinne. Und das hat total seine Berechtigung. Und das führt auch dazu, dass man selber und das andere hoffentlich irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Energie und Freude haben und dann auch wieder sich anderen Dingen, konstruktiven gesellschaftlichen Dingen zuwenden können und so weiter. Ja, also das 1:1, aber es ist in mir schon auch, es ist in mir schon auch so eine frühkindliche, jugendliche Prägung. Ich meine, ich habe in der Schülerzeitung Texte gegen den Atomkrieg geschrieben und ganz ehrlich.
Ja, und ich meine, er hat nie stattgefunden, also insofern.
Ganz genau. Und diese Erfahrung,
danke, Till.
Diese Erfahrung, was ich damals bewirkt habe, und ganz ehrlich, wo ihr alle was davon habt, ja,
danke, ja, Till.
Das hat mich irgendwie geprägt, dass ich denke, mach das doch nochmal.
Ja, lustig, nee, so Gefühle habe ich gar nicht. Also, und ich weiß,
cool, ja. Ja, super, muss man auch
nee,
nicht,
ich bin, mein Platz ist in der Keksfabrik und die politische Energie, die ich habe, versuche ich anderweitig auszuleben. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine schreiberischen Möglichkeiten den Lauf der Welt irgendwie auch nur ein kleines bisschen verändern können im politischen Sinne. Aber, und ich glaube, bei anderen vielleicht schon. Ich will ja gar nicht sagen, dass es überhaupt gar nicht stattfindet.
Nee,
aber
wir reden
ja
hier über uns. Ja.
Ich bin es nicht und ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen, also wenn ich jetzt einen politischen Essay schreiben würde, weiß nicht, ob dann irgendwer den lesen würde und denken, ah, Mensch, Schröder hat recht, vielleicht wähle ich doch nicht AfD, vielleicht rede ich der Linken bei oder so. Das sehe ich irgendwie nicht. Ich weiß, so funktioniert es nicht, aber, und ich will auch niemanden entmutigen, das trotzdem zu machen. Ich will das auch überhaupt gar nicht geringschätzen oder so. Ich habe nur das Gefühl, ich bin das nicht. Das ist nicht meine, nicht mein Turf.
Also, ja.
Aber also ich möchte auch dich nicht entmutigen. Ich sage, ja, also ich meine, es gibt bestimmt, jetzt wirst du nicht Lehrer, aber ich meine, du könntest trotzdem natürlich noch mal eine Schülerzeitung gründen und die Trump-Regierung davon abhalten, Grönland zu besetzen. Und
ja,
wer weiß.
Hallo, Polizeiwache, bei uns steht ein 55-Jähriger am Zaun und verkauft eine fotokopierte Zeitschrift an die Kinder. Können Sie mal bitte vorbeikommen und den Mann belehren? Ich finde ehrlich gesagt, irgendwie finde ich das total hilfreich, dass du das nochmal so aussprichst, weil ich glaube schon, dass es was ist, was mich vielleicht manchmal am Weitermachen, also wirklich auch tatsächlich am Weiterschreiben, zu hindern droht, dass ich mir diese Frage stelle. Und wenn es anderen auch so geht, finde ich eigentlich diesen Satz, vielleicht muss ich mir mal ein T-Shirt machen, wo drauf steht, mein Platz ist in der Keksfabrik. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass ich damals den Atomkrieg nicht mit politischen Essays oder so verhindert habe, sondern tatsächlich eben mit Prosa. Also ich habe im Roten Turm 1983 oder 82 die Kurzgeschichte Zwei Männer im Staub veröffentlicht, die davon handeln, dass zwei alte Männer im Staub, heißt die, glaube ich sogar, dass Ronald Reagan und ich glaube nicht mehr Brezhnev, Andropov, irgend so ein russischer, also der ist Sowjet-Staatsratsvorsitzende, dass die sich so im Atomkrieg, nach dem Atomkrieg, so in den Trümmern, im Staub treffen und sich dann darüber unterhalten, ob es das jetzt wirklich gebracht hat. Und beide eigentlich so versuchen, sich das so schön zu reden, aber beide kommen eigentlich zu dem Ergebnis, nee, das war es jetzt irgendwie doch nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, diese Geschichte hat einiges ausgelöst.
Ich glaube auch. Aber gibt es die noch, die Geschichte? Kann man die lesen? Kannst du sie bitte auf deine Website stellen? Können wir dahin verlinken?
Okay, mach recht. Ich habe irgendwo eine Sammlung von diesen Schülerzeitschriften, der Rote Turm. Und mal gucken, ob ich die Geschichte Zwei Männer im Staub, ob ich die dann noch finde.
Ich finde, es gibt so viele, es gibt echt richtig tolle, ich will das nur nochmal sagen, nicht, dass irgendwer denkt, ich irgendwie habe das Gefühl, es bringt gar nichts, irgendwie politisch zu schreiben. Ich will es nur nochmal sagen.
Wir reden nur über uns.
Es gibt so tolle Newsletter und es gibt so tolle Leute, die wirklich tolle politische Essays schreiben, und ich glaube schon auch, dass es was bringt, und sei es nur, seine eigenen Argumente zu schärfen und abzugleichen. Das gibt es alles und das feiere ich und finde es toll und möchte es verbreiten und so. Ich bin nur nicht Teil davon, das ist das Einzige. Entschuldigung, das muss ich noch kurz nochmal anfügen, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren, weil ich sonst den ganzen Rest der Folge denke, die Leute denken jetzt, Schröder findet politisches Schreiben komplett zwecklos, und das möchte ich unter gar keinen Umständen. Bitte mach weiter mit dem Roten Turm und
Wow, okay. Also ich kann jetzt immer nur an den blauen Elefanten denken. Schröder findet politisches Schreiben komplett sinnlos. Aber es ist nicht so. Es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, genau das Gegenteil, das ist, Gegenteil der Fall.
Ist der Fall. Danke.
Aber unser Platz ist in der Keksfabrik.
Ja. Ja.
Und trotzdem steht auf der Verpackung unserer Kekse, die wir herstellen, auch drauf, seid lieb zueinander oder sowas in der Art. Nee, nicht ganz. Vielleicht so ein bisschen profunder. Mhm. Ich glaube ja schon, dass wir beide, und damit will ich auch wirklich, im Gegenteil, ich will mich der, also, ich glaube, niemand hat das vorher falsch verstanden, was du gesagt hast. Ich glaube, dass wir beide sehr stark nach der Prämisse arbeiten in unseren Texten, dass Private ist politisch und dass wir beide sehr stark so zwischenmenschliche Beziehungen benutzen, um Machtstrukturen zu beschreiben und darüber nachzudenken und das vielleicht auch, um ein hochgestochenes Wort zu benutzen, zu verhandeln, keine Ahnung. Aber ja, ich habe dir ja schon mal gesagt, dass mich dabei auch oft, also wir haben uns beide, glaube ich, und das finde ich auch so im Laufe des Podcasts, im Laufe dieser mittlerweile fast 7 Jahre, Alena, das ist das 7. Jahr, in dem wir das jetzt machen, haben wir uns echt weit von der Heldenreise entfernt.
Ja.
Und haben über die Heldinnenreise gesprochen, wo also nicht eine Einzelkämpferin, ein Einzelkämpfer in die Tiefe steigt und mit dem lebensrettenden Elixier, aber auf Kosten der eigenen mentalen und vielleicht physischen Gesundheit zurückkommt und die Welt heilt, sondern wo jemand, eine Protagonistin Menschen um sich versammelt und es mehr so um Community geht und so. Mhm. Und das hat bei mir tatsächlich auch was verändert. Und ich merke aber nach wie vor, darüber haben wir neulich auch gesprochen, als, ich weiß nicht genau, ja, wir haben es so ein bisschen gestreift, glaube ich, bei sympathische, unsympathische Hauptfigur. Was ist das eigentlich? Ich habe ja immer noch so ein bisschen Probleme damit, dass alles so konfliktorientiert ist und dass es immer irgendwie darum gehen muss. Gibt dieses Zitat aus Elena Ferrante, ich glaube, es ist aus dem 2. Band von der neapolitanischen Quartett-Dingens. Das hängt hier bei mir sogar. Einmal klappte Lila das Buch plötzlich zu und sagte, entnervt, jetzt reicht's aber. Weil ich genug habe, es ist immer dieselbe Geschichte. In jedem kleinen Ding ist ein noch kleineres Ding, das sich befreien will. Und außerhalb von jedem großen Ding ist ein noch größeres, das es gefangen halten will. Wo ich dir schon mal versucht habe zu beschreiben, dass mich das irgendwie abfuckt und erschöpft, immer diese Konflikte zwischen ProtagonistInnen und AntagonistInnen zu konstruieren zu müssen. Und just in diesem Moment lese ich auf der Plattform Blue Sky von Victoria Linea, Autorin, Lektorin und Schreibtrainerin. Ich lese mal kurz ein Zitat vor. Mach mal dein Ohr auf. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso manche Games, Anime, Filme und Dramas aus Ostasien einen anderen Flair haben? Wieso sie so ruhig und trotzdem spannend sind? Habt ihr auch mal Lust, solche Geschichten zu schreiben? Und sie schreibt, dann habe ich einen neuen Workshop für euch. Kisho Tenketsu heißt das. Mhm. Und sie hat gesagt, dass der aktuelle Workshop ist ausgebucht. Der findet, glaube ich, nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende statt. Sie macht im Mai nochmal ein. Wir werden es auch verlinken. Und ich kann darüber jetzt gar nicht referieren. Ich wollte dich nur fragen, ob du das überhaupt denken kannst. Es handelt sich um eine 4-Akt-Struktur, in der aber nicht der Konflikt zwischen Protagonist und AntagonistIn im Mittelpunkt steht, so in dem konflikttreibenden Mittelteil sozusagen, sondern es ist sozusagen ein, soweit ich das verstanden habe, ein überraschendes oder ungewöhnliches Ereignis von außen. Mhm. Etwas, was alle Figuren gleichermaßen betrifft, sodass es also nicht unbedingt ein, also dass es halt nicht einen Konflikt gibt, sondern es gibt Ereignisse, auf die die Leute reagieren müssen. Und
vielleicht kannst du einmal ein Beispiel nennen, das möglichst viele Leute kennen, um das kurz zu skizzieren, wie das gemeint ist.
Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich wollte dich fragen, ob du überhaupt, also ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Ich hatte dir ja die Links auch geschickt. Hast du da mal reingeguckt?
Ja, klar, habe ich. Ich dachte, das ist ja dein, Steckenpferd, dass du jetzt zum Beispiel hier jetzt kurz den Plot von Kikis kleiner Lieferservice referieren kannst. So einfach nur, dass klar ist, was gemeint ist.
Also, ja, bei Kikis kleiner Lieferservice, es handelt halt einfach wirklich nur davon, dass in dieser Welt Hexen in einem bestimmten Teenager-Alter für ein Jahr oder so ihr Heimathaus verlassen müssen und versuchen müssen, an einem anderen Ort mit ihrer Hexenkraft zurechtzukommen. Und es wird dann eigentlich nur beschrieben, welche Probleme Kiki dabei halt hat, weil das natürlich gar nicht einfach ist. Du musst eine Wohnung finden, du musst irgendwie eigentlich überhaupt erstmal was finden, was deine Stärke ist. Sie kann halt nur fliegen, also sie kann nur mit ihrem Besen fliegen. Lame. Das heißt, es bleibt ihr nichts anderes übrig, als ein,
Lieferservice zu gründen.
Genau, als einen Lieferservice zu gründen, weil sie halt nicht zaubern kann oder so. Und der Film handelt eigentlich nur davon, wie sie unterschiedliche Leute kennenlernt, von denen sie unterschiedliche Dinge lernt und wie sie dann im Grunde genommen gezwungen wird, durch ein Luftschiff, ein Zeppelin-Unglück, so eine Art heroische Stunde zu haben und sich einfach dazu zu bekennen, dass das, was sie kann, eben einfach fliegen ist und dafür aber tatsächlich besser, als sie dachte. Und der Witz ist, sie hat halt, natürlich fliegen ihr nicht die ganze Zeit alle Herzen zu und so weiter, sie hat aber ganz normale Interaktion mit allen Leuten. Teilweise sind die Leute super unterstützend, teilweise sind die Leute ein bisschen abweisend, aber es gibt nicht diese eine Feindschaft, verstehst du, so naja, dieses Große, was versucht, sie klein zu machen und dieses Große, was sie versucht, niederzuringen. Und ich habe so gedacht, also erstens möchte ich unbedingt dieses Seminar belegen, weil ich glaube, es ist gut. Ich habe ja versucht, mich da rauszuwinden, wenn jemand das erklärt, der es wirklich, die sich wirklich damit auskennt. Aber ich wollte dich fragen, fasziniert dich das nicht auch total und hast du nicht manchmal auch gerade in Anführungszeichen jetzt in diesen Zeiten, ich komme mir dann manchmal so blöd vor, wenn ich denke, ey, die Welt brennt an allen Ecken und Enden und ich setze mich hin und versuche jetzt irgendwie noch auf dem Papier zwischen Leuten halt so mega Beef zu konstruieren, was halt über 300 Seiten trägt. Mich nervt das einfach und es macht mir irgendwie keine Freude. Und es lähmt mich eher und ich bin total gefreut auf darauf, das mal irgendwie mich damit zu beschäftigen. Spricht dich das grundsätzlich an oder sagst du?
Nö, doch, das spricht mich auch grundsätzlich an. Ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich sozusagen vom Vibe her nicht so weit weg ist von der Heldinnenreise. Weil es da ja eigentlich, da gibt es zwar irgendwie auf eine Art einen Antagonisten, aber die endet ja meistens damit, dass man mit dem irgendwie einen Kompromiss schließt. Also das Ziel ist nicht, den Antagonisten niederzuringen, umzubringen, klein zu machen, zu demütigen, sondern es geht ja dann auch ganz oft darum, irgendwie einen Weg zu finden, dass alle miteinander klarkommen. Und deswegen finde ich, ist es davon nicht so weit entfernt. Also sozusagen ein bisschen weg von der Fixierung auf Protagonist, Antagonist, Konflikt, sondern hin zu wie leben Menschen miteinander und wie kann man Gemeinschaft und ein Gefühl von Zuhause und Sicherheit finden, wenn es einem abhanden gekommen ist oder genommen wird oder wenn man halt in die Welt rausgeschubst wird, so wie Kiki in dem Fall und einsam in der Großstadt zurechtkommen muss.
Ja, für mich war das total faszinierend, weil ich darüber trotzdem noch nie nachgedacht habe. Also ich weiß, dass diese Miyazaki-Filme, und zwar insbesondere Kikis kleiner Lieferservice und Totoro, sind wirklich wahrscheinlich die Filme, die ich am häufigsten gesehen habe und die ich wahnsinnig gerne mag. Und ich finde es total faszinierend, dass ich selber nicht in der Lage war, mir darüber Gedanken zu machen, warum eigentlich.
Ja, und warum die so anders sind, ja, das stimmt.
Genau. Ja. Weil bei Totoro gibt es halt auch, also es ist ein total spannender Film, wenn man sich einfach fragt, wie werden diese beiden Mädchen da zurechtkommen in diesem neuen Haus, wo sie hingezogen sind und wird ihre Mutter wieder gesund, aber es gibt halt niemanden, der versucht, sie daran zu hindern, dass alles gut wird und niemand versucht, sie klein zu halten. Ja, es ist echt, es ist ein bisschen schwierig, weil ich gerade an einem Psychothriller arbeite. Mhm. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht alles, was der Verlag sich vorstellt und was ich mir vorstelle, irgendwie zunichte mache, indem ich versuche, das jetzt möglichst konfliktfrei zu schreiben. Aber ich denke, weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, eigentlich würde gerade so in diese Zeit konfliktfreies Schreiben, wenn man das mal so nennen kann, ganz gut passen. Ey. Ich habe da total Lust drauf, das auszuprobieren.
Ja, also ich finde es auch total interessant. Ich überlege, ob es eigentlich, also jetzt in meinem aktuellen Buch, an dem ich schreibe, ob es so einen richtigen, ernsthaften Konflikt gibt. Gibt es nämlich eigentlich auch nicht. Es gibt eigentlich keinen Konflikt. Es geht eigentlich auch vor allem darum, wie Menschen ihre Beziehung untereinander, ach, ich hasse das Wort, verhandeln, aushandeln, aber es gibt irgendwie kein besseres.
Ich habe das Wort gepflanzt.
Oder, nee, du hast es gepflanzt, jetzt muss ich es nochmal benutzen. Aber wie Menschen miteinander in Beziehung treten und was sie sich dabei schulden oder vielleicht eben doch nicht schulden und wo sie ihre Grenzen ziehen und so weiter. Aber es gibt nicht so wirklich, es gibt da eben auch nicht so einen richtigen Antagonisten, der versucht, die Hauptfiguren klein zu halten, abzuhalten und so weiter. Deswegen... Ja, also
vielleicht
ich bin ja auch eher konfliktscheu und ich schreibe ja auch zum Beispiel keine Psychothriller, also noch nicht, wer weiß, vielleicht mache ich das noch. Aber ich verstehe dein Problem, wenn du jetzt gerade an was dran bist, was natürlich in der Sache auch eher davon lebt, dass eine große Gefahr also irgendwie auszuhalten ist. Das ist natürlich schwierig.
Ja, aber die große Gefahr und die große Heilung sind ja eigentlich immer... in uns selbst, wenn ich das so sagen darf.
Ja, the friends also, you made
ich schlage vor,
und so weiter.
Also ich möchte auf alle Fälle diesen Workshop Ostasiatisches Plotting Kisho Tenketsu bei Victoria Linea machen und entweder wir machen den zusammen oder ich mache ihn alleine und behalte alle Erkenntnisse für mich.
Nein, ich finde es auch super spannend und also das hatte ich aber, weil du hast es ja jetzt im Zusammenhang mit Weitermachen irgendwie
weil ich merke, dass ich keinen Bock mehr habe, Konflikte zu konstruieren. Das nervt und auch immer so dieses, ich habe das doch im Adventskalender, habe ich dieses Ding aus dem Taco Bell Quarterly zitiert, wo es halt heißt, ey, irgendwas an dir, was wirklich richtig scheiße ist, mach das zu einer Person und versuch sie zu töten. Das ist dein
oder
Roman.
Oder zu heilen. Oder du schickst sie auf eine
Selbstheilungsreise. Ja. Aber meistens versuchen wir aber, und gerade das liegt sicherlich auch daran, dass ich viel Kriminalromane geschrieben habe, aber ja, meistens versuchen wir ja irgendwie es zu töten und ich möchte eigentlich mehr versuchen, es zu heilen und auch irgendwie... Ja, ich finde, es passt gerade besser und ich finde es auch irgendwie ganz, also dieses, ich habe schon auch das Gefühl, dass bei Elena Ferrante als Lila sich darüber beklagt, dass es halt immer irgendwie darum geht, dass einer versucht, den anderen, der große, jeder versucht immer den nächstkleineren irgendwie fertig zu machen oder sich gegen den nächstgrößeren zu wehren, das ist ja auch so in so einer Zeit, glaube ich, in der Romanerzählung, wo sie so total in diesen Studentenkämpfen und in diesen Arbeitskämpfen und in diesen Kämpfen auch gegen diese, gegen diese politischen Aspekte der Mafia und so weiter verstrickt sind und das einfach so ihr ganzes Denken belegt. Und ich habe so den Eindruck, das passt irgendwie dazu, dass man vielleicht in der Zeit auch wirklich, ja, weiß ich auch nicht, ich finde mich daran jedenfalls wieder.
Finde ich super. Finde ich auch einen super, finde ich einen super Tipp und dann sehen wir uns in diesem Workshop. Wie schön.
Ja, stimmt, wir sehen uns ja sonst.
Wir haben noch nie zusammen einen Workshop gemacht. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt.
Stimmt.
Aber
wie lustig. Ich kann dich schon gleich vorwarnen, ich bin ja total der Workshop-Streber.
Ja, ich weiß. Ich kann mir genau vorstellen, wie das wird. Und
es mal ist gucken,
ob du danach noch mit mir befreundet sein wirst. Und willst.
Weil du auch der Workshop-Streber bist und weil wir beide
ich sitze in der letzten Reihe und gucke unbeteiligt. Ich bin zu schüchtern, um mich da als Streberin hervorzutun.
Ich bin auch schüchtern und trotzdem ist meine Lebensaufgabe einfach Teacher's Pet zu sein. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld findet eigentlich mein ganzes Leben statt.
Ich kann natürlich auch versuchen, also es wäre natürlich auch mal interessant, wenn wir uns da mal so richtig in Konkurrenz begeben und mal gucken, wer am Ende weiter vorne liegt in diesem Rennen. um das Teacher's Pet zu sein. Ich könnte mal versuchen, diese Anteile meiner Persönlichkeit mal so richtig quasi alle Regler auf 11 zu drehen und mal gucken, ob du dann dagegen anstinken kannst. Aber du hast mehr Übung darin, deswegen werde ich wahrscheinlich verlieren. Aber wir können ja mal so einen kleinen Konflikt zwischen uns beiden provozieren.
Ja, ich bin nicht sicher, oder vielleicht, ich bin nicht sicher, ob ein Online-Seminar über konfliktfreies oder
Wir werden alles komplett sprengen. Arme Victoria. Oh. Keine Sorge, wir benehmen uns dann.
Alina, wo wir uns gerade schon offenbart haben über unsere Klassenzimmerpersönlichkeiten, gehst du eigentlich gerne in Vereine?
Ich habe eine richtig krasse Vereinsphobie. Ich gehe nicht gerne in Vereine. Bin zwar eine große Predigerin der Vernetzung und so weiter, aber sobald es sozusagen um diese ganzen technischen Aspekte von Vereinsgründung und jeder muss dann halt auch irgendwie eine Rolle haben in diesem Verein und es müssen irgendwie Ausschüsse gebildet und AGs gegründet werden und man muss sich dann treffen und bestimmte Dinge besprechen und man muss es protokollieren und dann wird es wieder eingebracht und dann muss man es ausdiskutieren. Da merke ich richtig, schon während ich das hier gerade sage, wie sich mir die Nackenhaare aufstellen. Irgendwas darin stresst mich total. Ich glaube auch, weil ich ganz schwer Nein sagen kann und halt wirklich diejenige bin, die halt immer nicht aushalten kann, wenn gefragt wird, wer macht denn jetzt hier den Elternvertreter? Ich kann sozusagen diese 30 Sekunden Stille, keiner zuckt, nicht gut aushalten. Irgendwann sage ich, ja, okay, dann mache ich es halt. Und mag mich aber überhaupt nicht leiden dabei und deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst vor Vereinen. Wie geht's dir? Du hast richtig Bock auf Kassenwart und so, ne? Du bist einfach, du gehst all in.
Ich weiß es nicht genau. Also der Anlass ist unter anderem auch zum Thema Weitermachen, dass ich mich tatsächlich oft frage, ob wir uns nicht tatsächlich als AutorInnen, wir sprechen oft darüber, noch viel mehr organisieren und vernetzen müssen, um weitermachen zu können, weil wenn nicht, es einfach dazu führt, dass wir als Einzelne oder vielleicht mal als Duo oder so, aber im Grunde genommen immer heiserer in irgendeinen Abgrund brüllen und das war's dann irgendwie. Und es gibt eine neue, es gibt eine Genossinnenschaft namens Zora Litt, das ist alles in den Shownotes, die sich an Literaturschaffende jeder Berufsgruppe wendet und die so basisdemokratisch Menschen aus der Literaturwelt miteinander vernetzen soll auf so einer Community-Plattform gegen Vereinzelung, mit Mentoring-Programmen, Live-Veranstaltungen, Weiterbildung, Vorträgen, Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und wir haben beide, da haben wir uns aber unauffällig verhalten, an der Zoom-Info-Veranstaltung. Da hat man dann gemerkt, du hast dich genauso verhalten, wie du gerade beschrieben hast.
Ja, ich hatte die Kamera aus und aber ich war dabei und ich fand es auch alles richtig super und interessant. Du hattest die Kamera an. Ja,
super und interessant.
Und
teilweise hatte ich die Kamera an, aber ich bin dann auch, bei mir dauert es dann immer 2-3 Sitzungen oder so, bis ich mich tatsächlich dann auch mit einer Frage zu Wort melde und versuche mich einzuschleimen. Vorher bin ich immer so ein bisschen so, ich check erstmal so, wie der Vibe ist.
Es war auf jeden Fall super interessant, was da angedacht ist und das lebt natürlich aber ja davon, dass Leute wie zum Beispiel du und ich da mitmachen und dann halt sich auch engagieren. Also ich bin immer sehr gut darin, irgendwo halt dann Mitgliedsbeiträge zu zahlen und dann die Hände in den Schoß zu legen. Das ist natürlich auch irgendwie nicht the way. Man muss dann schon auch irgendwie was tun, glaube ich.
Wobei es hier bei der Genossinnenschaft ja auch zwei Formen von Mitgliedschaft gibt, nämlich man kann sich auch, man könnte es auch aus idealistischen Gründen einfach nur unterstützen und man kauft, oder man kauft nicht mal, man kriegt es zurück, man macht so eine Einlage von 100 €, das ist der Genossenschaftsanteil und dann zahlt man im Monat je nach Möglichkeit 15 oder 25 €, glaube ich, und kann sich dann dafür an allem, was man möchte, beteiligen oder auch nicht beteiligen. Mhm. Es ist aber tatsächlich auch so, ich finde es total toll und wir verlinken das hier und ihr könnt euch das angucken, wenn ihr es noch nicht sowieso schon kennt. Aber da ist dann tatsächlich bei mir auch immer die Frage, also als die Kolleginnen es dann so gezeigt haben, zum Beispiel auch diese Plattformen, die sie da haben und so, da habe ich mich so gefragt, hindert mich das jetzt, bringt mich das zum Weitermachen oder hindert mich das nicht eher am Weitermachen und am Arbeiten, indem ich mich dann halt irgendwie, ich habe auch immer so eine Angst, mich dann bei sowas zu verzetteln, weißt du, was ich meine?
Ja,
also
genau.
Wenn ich höre, es gibt so eine Kommunikationsplattform, also auch allein, dass ich dann einfach da zu viel Zeit verbringe und so. Ich neige natürlich auch zur Prokrastination. Hast du eigentlich gehört, dass das jetzt im Duden steht und dass aber im Duden Präkrastinieren steht? Oder habe ich mir das ausgedacht?
Ich habe das irgendwo neulich auch, also nicht, dass es, ich dachte, das steht eh im Duden. Ich dachte, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Also das Prokrastinieren, das Präkrastinieren, dass man, ja, guck mal nach eben gerade, check mal gerade.
Prokrastinieren, schwaches Verb. Oh, schwach von wegen schwach. It's very strong.
Stärkste Verb von allen.
Ach, und Präkrastinieren ist was anderes, sagst du?
Ich dachte, das ist vielleicht, ja. Ich habe das aber neulich habe ich auch irgendwo Präkrastinieren gelesen. Ich dachte, das ist vielleicht nochmal eine andere Ausformung von Prokrastinieren.
Also tatsächlich steht Präkrastinieren auch im Duden.
Und bedeutet?
Ah, das ist der Drang, anstehende Aufgaben sofort zu erledigen. Was zur Hölle?
Oh, also das Gegenteil.
Das Gegenteil.
Krass, ja, tu es gleich.
Interessant. Tu es gleich. Wow. Wissenserwerb. Bei mir live. Okay, also wahrscheinlich gibt es nichts Besseres, als in einer Genossenschaft von Fachleuten zu prokrastinieren. Sehr schön.
Das heißt, wir treten jetzt beide ein, wir werden jetzt beide Genossen. Ich bin noch nie in der Genossenschaft gewesen und irgendwie fand ich es auch ganz cool.
Ja, komm. Also wenn du, lass uns zusammen machen und dann lass uns zusammen machen, das finde ich gut.
Ja, wir machen und dann schauen wir mal. Ich meine, raus kommt man ja im Zweifel immer.
Hast du eigentlich manchmal den Drang zu präkrastinieren?
Ja, Fensterbriefe gleich aufzumachen. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich kann die nicht liegen lassen. Ich muss das sofort wegarbeiten, weil ich sonst Angst kriege.
Okay. Und ansonsten, also setzt du dich hier an den Schreibtisch und fängst sofort an?
Nee.
Oder fängst du sofort an, wenn du dich an den Schreibtisch setzt?
Nee. Okay. Nee, leider nicht. Ich muss mich schon so ein bisschen reinwackeln ins Schreiben. Machst du das?
Das kann ich überhaupt nicht. Das macht mich wahnsinnig.
Echt, du klappst auf und legst sofort los?
Ja.
Bevor du überhaupt merkst, oh shit, ich arbeite ja, hast du schon eine Seite geschrieben?
Also wenn ich mich committe, dann, klar, es kann dann immer noch sein, dass ich einen Moment auf die, und auch einen sehr langen Moment und vielleicht auch einen schrecklich langen Moment auf das Dokument starre oder so in dem Dokument hin und her scrolle, aber
du checkst nicht erst noch kurz deine E-Mails und so?
Nee, dann passiert irgendwas Komisches mit mir und ich verliere so ein bisschen ich werde traurig dann irgendwie davon. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich mag das irgendwie nicht. Also es bringt, nee. M-m. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache währenddessen dann Sachen.
Mhm.
Aber nicht E-Mails checken zum Beispiel. Sondern ich mache währenddessen vielleicht irgendwie irgendein Worträtsel oder irgendwas Beknacktes oder Blue Sky oder so. Aber halt in so ganz winzigen Portionen. Also, nee, interessant. Also ich bin, ich kann so prokrastinieren in dem Sinne, dass ich an einem anderen Ort in der Wohnung andere Sachen mache. Also ich kenne das total auch so, ja, dann mache ich jetzt. Ich wollte schreiben, aber guck mal, wenn es so schön, wenn du nachher dich dann hier, wenn du wieder in die Küche kommst und die Küche ist aufgeräumt, dann mach doch die Küche und dann plötzlich denke ich so, naja, jetzt sieht es, der Esstisch sieht ganz schön unschön aus im Vergleich zur aufgeräumten Küche, dann mache ich den auch noch und da merke ich schon ganz genau, was ich tue und da prokrastiniere ich halt total. Aber wenn ich am Tisch sitze und wenn ich meinen Laptop aufgeklappt habe, dann fange ich an, mich unbehaglich zu fühlen, wenn ich nicht...
Wenn du nicht sofort loslegst.
Ja.
Ich bin ja in meinem Manuskript gerade so ein bisschen quasi, also das sind jetzt die Mühen der Ebene quasi, also sozusagen die Euphorie des Anfangs ist so ein bisschen verflogen. Ich bin jetzt so ungefähr kurz vor der Hälfte, längentechnisch. Und das heißt, die Euphorie des Anfangs ist verflogen, das Ende ist noch ganz schön weit weg. Und ich muss jetzt halt irgendwie sozusagen diese Strecke machen und halt weitermachen. Und das ist echt, glaube ich weiß nicht, wo das im Marathon, da ich ja bekanntermaßen keine Marathonei laufen.
Wo aufhören musstest, ja.
Weiß ich nicht, mit welcher Kilometer das jetzt quasi wäre, wo man schon so leicht erschöpft ist, aber noch ganz schön viel vor sich hat. Wie hast du solche Gefühle auch, wenn du so in der Mitte von einem Projekt bist, und wie machst du dann weiter?
Das war eine Sache, die ich ganz interessant fand in diesem Video Barriers to Writing, von dem wir erzählt haben, von Marie Robinette Cowall, wo sie dann sagt, wenn man rausgekommen ist und irgendwie auch gerade, dass sie so sagt, dass man sich dann überlegen soll, was will denn die Figur wirklich jetzt einfach gerade in dem Moment? Mhm. Und also ich kann mich wirklich sehr an den kleinen Dingen erfreuen, muss ich sagen. Und ich mag eigentlich das, was du gerade beschreibst, mag ich eigentlich fast am liebsten, weil es dann auch wirklich so plötzlich der Moment entsteht, wo das wo das Schreiben für mich wie so ein geschützter Raum ist. Also wo ich einfach weiß, den einen Brückenpfeiler, der existiert schon, der Anfang, und der andere ist vielleicht noch nicht in Sicht, aber wir können jetzt hier eine Bohle neben die anderen nageln und morgen auch und übermorgen auch und nächste Woche auch. Und das gefällt mir ehrlich gesagt total gut.
Ja, also mir hilft ja auch, dass ich halt vorher schon eine wirklich sehr genaue Kapitelstruktur habe und jetzt einfach stumpf ein Kapitel nach dem anderen wegarbeite und Haken dran mache. Und so füllt sich sozusagen das Worksheet mit kleinen Punkten und Häkchen, weil ich was abgearbeitet habe. Und so nähert man sich dem anderen Ufer, von dem ich ja weiß, dass es existiert. Und das ist ja schon gebaut. Ich muss da ja nur hinkommen.
Was machst du zurzeit? Hakst du die Karten von deinem Plot-Mosaik dann ab? Oder klebst du da so Punkte drauf? Oder wie machst du das? Ich habe ja mal so
also
Punkte
drauf
geklebt.
Ja, ich habe ich habe zwar ein neues Büro, aber der Look ist sehr einheitlich und ich weiß nicht, ob ich da Sachen an die Wand hängen darf. Ich bin da ja noch so ganz neu. Ich habe mich noch nicht so richtig getraut, da so individuelle Entscheidungen zu treffen, meinen Arbeitsplatz betreffend. Ich habe das Gefühl, Sachen an die Wand hängen ist da nicht so en vogue. Jedenfalls hat da niemand was an der Wand hängen. Da hängt Kunst. Und deswegen hängt da auch nicht meine Plotstruktur an der Wand. Ich habe mir jetzt die einzelnen Kärtchen in so ein Buch geklebt und da kreuze ich sie so ab, wenn ich sie geschafft habe.
Okay. Schade, ich fände es total schön, wenn du das auf so eine Spanplatte oder so gezogen, geleimt hättest und dann immer mit deiner Plotstruktur unterm Arm in der Tram irgendwie ins Büro fahren würdest.
Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, genau. Ich könnte es laminieren und dann als Regenschutz so über meinen Kopf halten, auf dem Fahrrad oder so. Ja, nee, so ist nicht. Ich habe es in ein Buch geklebt. Ist nicht ganz so schön, wie es an der Wand zu haben, ehrlich gesagt. Auch zu sehen, wie sich das langsam füllt, ist dann nicht ganz so befriedigend, wenn man es halt auf 10 Buchseiten draufgetesafilmt hat.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe es aber auch schon gemacht. Ich habe es tatsächlich auch schon in eine A4-Kladde auf eine Doppelseite dann gebracht. Das war so eine Zwischenlösung. Und ich werde es bei dem Psychothriller jetzt im Moment habe ich ein Exposé, was aber in Schriftform und nicht in Kartenform oder so ist. Und das ist ganz interessant, weil das überlege ich, ob ich das diese Woche vielleicht tatsächlich auch nochmal in so eine Kapitelstruktur bringen, wie du das gemacht hast. Und auf alle Fälle werde ich mein nächstes Buch, was ich nächstes Jahr schreibe, werde ich auch in so einer Mosaik, habe ich das genannt bei dir. Bei dir ist es ja so, du hast zwei Zeitebenen und die Karten haben eigentlich unterschiedliche Farben und dadurch sieht das aus wie so ein gefliester Küchenfußboden oder so. Und das werde ich auch so machen, Alina.
Oh, ich hätte immer
ganz, ganz stur eine Zeitebene neben nach der anderen abwechseln.
Ja. Oh, toll. Ja. Wow, du übernimmst meine Plotstruktur.
Ja, das und es wird ganz faszinierend. Es
ich
handelt
bin total
von so einem,
begeistert.
Ja, es handelt von so einem verschwundenen Kunstwerk.
Und einer sturen Großmutter, ja.
Ja, das ist ein Großvater bei mir.
Okay.
Und mal gucken. Der Titel, ein junger Mann, Morgenröte im Garten steht.
Ja, erstaune
mich. Mir reicht es jetzt. Ich muss jetzt auch mal irgendwie, verstehst du, es geht nicht mehr so weiter bei mir. Ich muss jetzt auch mal irgendwie angreifen. Mhm. Verdammt.
Okay.
So.
Dann würde ich meine Blurb-Pause beenden für dieses Werk.
Genau. Und der Blurb kommt mir bekannt vor.
Ja. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Alina Schröder.
Besser habe ich es auch schon mal gemacht. Ja, vor allem, also bei dem nächsten Buch werde ich dich wirklich um Titelhilfe und zwar hier live, glaube ich, im Podcast auch. Haben wir jemals eine Folge über Titel gemacht?
Nee, aber das ist eine total gute Idee. Ich glaube, wir haben mal so über Paratext und so gemacht. Gehört der Titel eigentlich überhaupt dazu zum Paratext?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder vergessen, was Paratext ist. Der Psychothriller hat schon einen Titel. Aber wir müssen jetzt demnächst nochmal über Unterhaltung, den Unterschied zwischen Unterhaltung und Literatur und was das eigentlich mit uns als AutorInnen gemacht hat, sprechen. Und irgendwann danach werde ich hier im Podcast dir mein 2026-Projekt vorstellen, werde dir ziemlich genau erzählen, worum es geht. Und wir werden gemeinsam einen Titel brainstormen, der diesen Schmelz, dieses je ne sais quoi, von deinen Titeln hat und nicht so dieses Leuten einfach so ein Wort vor den Latz knallen von meinen Titeln.
Okay.
Verstehst du?
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe mein aktuelles Projekt hat auch noch keinen Titel. Ich hatte zwar einen Arbeitstitel, aber den habe ich jetzt verworfen. Ich will den nicht als Titel haben. Ich muss mir auch nochmal einen neuen ausdenken. Insofern können wir da richtig aus dem Vollen schöpfen. Und es geht dann halt nicht die ganze Zeit nur um dich. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber das ist vielleicht auch mal
lass uns mal was Neues ausprobieren.
Okay, wir brainstormen Titel für unsere aktuellen Projekte in der übernächsten Folge.
Wir bereiten uns beide jetzt nochmal. Wir machen, nächste Woche sind wir auf Schreibreise, da werden wir nicht podcasten. Und dann können wir uns auch nochmal wirklich vorbereiten auf die Folge Literatur und Unterhaltung. Und ich werde, glaube ich, dazu doch auch noch ein, zwei Leute befragen. Zum Beispiel Literaturexpertin, Buchbloggerin und so weiter, Isabella Kaldart.
Ja.
Du kennst ja Isabella Kaldart. Ne?
Selbstverständlich. Kennen, lieben, bewundern,
abfeiern. Kennen, lieben, abfeiern. Ich bin auf den Spuren von Isabella Kaldart durch Barcelona gepilgert, möchte ich fast sagen. Und wie sprichst du den Nachnamen von Isabella Kaldart aus?
So wie du ihn aussprichst, Isabella Kaldart. So wie Isabella Kaldart mir gesagt hat, dass man ihren Nachnamen auszusprechen hat. Sagst du Kaldar oder was?
Ich habe in vergangenen Podcasten diesen Nachnamen auf unangemessene Art und Weise gentrifiziert, würde ich sagen, indem ich Isabella Kaldart gesagt habe und teilweise sogar das T auf so eine, so wie Stephen Colbert, das T auf so eine Pseudo- franco-kanadische Art und Weise irgendwie so ein bisschen verschluckt habe. Und
es war aber immer noch nah genug dran, sodass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss dich korrigieren. Vielleicht habe ich dich auch nur ins Messer laufen lassen.
Aber ich bin völlig zu Recht von anderen Menschen korrigiert worden. Und darum habe ich mich jetzt hiermit verbessert. So.
Sehr gut. Lieber Till.
Easy, was sagst du zum Unterschied zwischen Literatur und Unterhaltung? Spielt der noch eine Rolle oder nicht? Und wir wenden uns noch an ein paar andere Leute.
Oh, unbedingt. Sehr schön. Freu mich, dass wir nächste Woche Schreibreise fahren.
Ja, ich mich auch. Und danach dann endlich weitermachen.
Ja, endlich weitermachen.
Alles Gute.
Weitermachen. Bis dann. Tschüss.